Wir danken dem Günther, dass er zu uns gekommen ist. Er ist mit dem Fahrrad da. Also, gell, muss sagen, echt, es ist echt immer ein Applaus wert, finde ich. Und wir freuen uns auf dein Wort. Ich möchte zuvor einen Abschnitt aus Lukas 9 lesen, die Verse 57 bis 62. Ist überschrieben bei mir vom Preis der Nachfolge. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Bis hierher.
Ja, ihr Lieben, wir sind in der sogenannten Passionszeit im Kirchenjahr. Wer von euch im Kirchenjahr auch bewusst mitlebt, ich mache das, der erlebt eben die Passionszeit auch als sogenannte Leidenszeit. Und wer in eine Leidenszeit gerät, und ich habe gerade in meinem Umfeld jede Menge Leute, die in eine Leidenszeit geraten sind, ernsthafte Krankheiten, die schauen gern zurück. Es muss doch wieder so werden, wie es mal war, hat heute noch jemand gesagt. Früher, da war alles besser, als dieses Leid noch nicht in meinem Leben war. Und dann schaut man zurück, wir haben es gerade auch gehört, steht der Zusammenhang auch vom Wochenspruch. Da kommt einer und sagt: Also die und die Bedingungen stelle ich noch, bevor ich dir nachfolge. Und dann Wochenspruch: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt, also im Sinn von nicht tauglich, nicht geeignet für das Reich Gottes. Mit anderen Worten, der Wochenspruch, der fordert uns heraus, nach vorne zu schauen, oder ich sage es noch anders, der fordert uns heraus, zielgerichtet zu leben. Das ist allerdings leichter gesagt, wenn das Leid einen Menschen im Griff hat, wenn das Leid einen Menschen packt. Da ist die Sicht nach vorne eben nicht frei. Und so dieser Appell: Kopf hoch, es geht schon wieder und es wird schon wieder. Wer so richtig drin steckt, bei dem ist es zwar, kommt es vielleicht akustisch an, aber er traut sich das gar nicht zu glauben, gar nicht damit zu rechnen. Also die Sicht nach vorne ist dann für viele versperrt. Und ich kenne so viele, die sagen: Es ist genug, es reicht mir, mir stinkt's. Ich habe mich eingesetzt, ich habe mich bemüht, ich habe mich verausgabt. Ich habe vielleicht auch mein Letztes gegeben an Kraft, an Zeit, an Geld. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Man kennt es in der Politik, dann tritt halt einer zurück von seinem Amt, oder vom Sport, es tritt auch einer zurück oder wird gegangen, je nachdem. Das ist dann mehr oder weniger, die sind ersetzbar, diese Leute, aber dann kommen natürlich auch solche Szenen in Familien vor, dass ein Mann sagt: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Oder dass eine Frau das Gleiche sagt: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann erleben wir das auch in der christlichen Gemeinde. Dass Leute sagen, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und es ist im geistlichen Leben bei vielen tatsächlich so, dass sie an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann und will nicht mehr. Wenn man dann in die Bibel reinschaut, stellt man fest, dass die Bibel ihre Helden eben nicht nur siegreich beschreibt und erfolgreich beschreibt, sondern dass sie auch ihre dunklen Seiten schildert, wo Menschen im Namen Gottes unterwegs waren und dann eben auch an den Punkt kommen, wo sie nicht mehr können, wo sie am Boden liegen, wo sie niedergeschlagen, wo sie angefochten, wo sie deprimiert sind, wo ihnen der Blick nach vorne einfach nicht mehr gelingt. Man schaut nach hinten, früher war alles besser, aber jetzt ist mir der Blick nach vorne verstellt. Also die Bibel schildert ihre Gottesmänner und auch die Gottesfrauen, wie Männer und Frauen eben sind, mit ihren Stärken und natürlich auch mit ihren Schwächen. Jetzt bin ich bei unserem heutigen Predigtext aus 1. Könige 19, zunächst mal nur der Vers 1, und da heißt es, und Ahab, also der König in Israel, sagte Isebel, das war seine Frau, die Königin, Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Ich setze jetzt einfach voraus, dass ihr den Zusammenhang kennt, diese Geschichte auf dem Karmel. Da hat der Elia, der Prophet Gottes, ein sogenanntes Gottesurteil herausgefordert. In Israel, da hat sich sowas wie eine multireligiöse Gesellschaft eingeschlichen. Und da war plötzlich die Frage, die stand im Raum, wer ist der wahre Gott? Der Gott der Väter, der uns aus Ägypten geführt hat, der uns sein Gesetz zum gelingenden Leben gegeben hat, der Gott, der uns das verheißene Land gegeben hat? Oder sind die wahren Götter diejenigen, die auch hier von den bisherigen Bewohnern des Landes verehrt wurden, Baal und die Astarte und die Aschera, also die Fruchtbarkeitsgötter der Ureinwohner des Landes? Wer ist der wahre Gott in Israel? Das war die große Frage. Und diejenigen, die andere Götter verehrt haben als den Gott der Väter in Israel, die waren eine große Mehrheit. Und die hatten ihre Priester und ihre Götter, Götzenanbeter. Und da ist der Elia aufgetreten gegen die und hat dieses Gottesurteil herausgefordert. Und Elia hat das Gottesurteil auch bekommen. Der lebendige Gott, der hat sich bezeugt als solcher. Er hat mit Feuer geantwortet. Ganz spannende Geschichte, 1. Könige 18, heute Abend empfehle ich es euch zur Lektüre. Ich sage es noch anders, Elia hat alles auf diese eine Karte gesetzt und diesen grandiosen Sieg dort auf dem Karmel erlebt. Die Kraftprobe zwischen Gott und den Göttern ist eindeutig für den Gott Israels ausgegangen. Und dann mussten sämtliche Baalspriester sterben, also auch eine grausame Geschichte. Und dann gibt es aber so einen Ruck im Volk und alle rufen ganz begeistert, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Es gibt so eine Aufbruchstimmung. Und Elia ist auf der Woge des Erfolgs. Er bringt eben diese Baalspriester alle um. Und jetzt kommt der Elia und erzählt seiner Frau alles. Und für Elia, dem möchte ich ein Wort mitgeben von Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen. Der hat mal den schönen Satz geprägt: Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Und es ist ja tatsächlich so. Da hat man sozusagen Erfolg, Man ist auf der Welle des Erfolgs, man ist ganz oben angekommen, alle schreien begeistert. Und Kierkegaard sagt, das ist die gefährliche Stunde, die Stunde danach. Und jetzt erzählt eben der Ahab, beeindruckt, vielleicht auch eingeschüchtert, seiner Isabel, seiner Frau, alles, was sich dort auf dem Karmel zugetragen hat. Und ich sage es mal auf Schwäbisch, die Isabel, das war ein richtiger Schändner. Ein Weib, mit dem er eigentlich nichts zu tun haben sollte. Die hat die Hosen an dem Königshaus. Der Ahab ist zwar der Kopf, aber sie ist der Hals. Und sie hat die Fäden in der Hand. Sie ist so eine graue Eminenz im Hintergrund, die ihre Fäden zieht. Und solange der Ahab noch ganz eingeschüchtert und vielleicht auch beeindruckt über all das nachdenkt, was da passiert ist, eben auch typisch Mann, die sind ja gar nicht so schnell an der Stelle, da ergreift sie bereits die Initiative, die Isabel. Wie sie eben ist, erscheint noch. Und heißt es dann Vers 2, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die größte Gefahr. Die Isabel, die handelt sofort. Und jetzt gucken wir den Elia an. Er kriegt diese Nachricht durch einen Boten. Ich habe mich nur gefragt, warum schickt die Isabel dann noch einen Boten und nicht gleich den Mörder? Hätte sie auch machen können? Vielleicht ist sie sich ihrer Sache doch nicht so sicher und dass sie jetzt erstmal so eine Drohkulisse auffahren muss. Wer so eine Drohkulisse auffährt, der hat ja in der Regel selbst Angst. Und deshalb eben greift sie zu dieser List. Und Elia, typisch Mann, fällt auf diese List herein. Und da sind die Helden der Bibel auch ganz, ganz menschlich. Und da heißt es dann in Vers 3, da fürchtete er sich und machte sich auf, lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener auf dort. Also der böse Plan der Isabel geht auf. Der Elia lässt sich ins Boxhorn jagen, er lässt sich erschrecken und er flieht. Also man muss sich das nochmal klar machen. Der Elia, der gerade auch auf großartige Weise erlebt hat, wie Gott eingreift, der ein Gottesurteil herausgefordert hat, der auch sein Gottesurteil bekommen hat, eine Gebetserhörung erlebt hat. Der Elia, der eine große Erweckungsbewegung in Israel ausgelöst hat, der flieht, der haut ab. Und jetzt bricht er da in der Wüste in Beersheba zusammen. Er ist am Ende seiner Nerven, am Ende seiner Kraft, am Ende seines Glaubens. Und dann setzt so ein Mühlrad in seinem Kopf ein. Und das Mühlrad, das heißt umsonst und vergeblich. Umsonst und vergeblich war meine Predigt. Umsonst und vergeblich war mein Einsatz auf dem Karmel. Umsonst und vergeblich war mein Einsatz in der Familie. Umsonst und vergeblich war mein Einsatz in meinem Betrieb, an meinem Arbeitsplatz. Umsonst und vergeblich war mein Einsatz in der Gemeinde. Umsonst und vergeblich war mein Gebet. Wer kennt es nicht? Dieses Mühlrad, das da plötzlich sich in den Kopf dreht. Umsonst und vergeblich, umsonst und vergeblich. Wer kennt diesen Gedanken nicht? Von Elia heißt es hier, er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia in der Wüste. Und die Wüste, die spielt in einem geistlichen Leben eine wichtige Rolle. Wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, diese ganzen bekannten, bedeutenden Persönlichkeiten Gottes waren alle in der Wüste. Mose, das Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste. Neuen Testament, Johannes der Täufer. Jesus in der Wüste, Paulus in der Wüste. Und auch die frühe Kirche, die Kirchenväter, viele waren in der Wüste, die Wüstenväter. Wüste gehört zu einem geistlichen Leben, zu einem geistlichen Reifungsprozess mit dazu. Denn in der Wüste geschehen zwei Dinge. Zwei Dinge geschehen in der Wüste. Einmal, in der Wüste kommt dem Menschen Selbsterkenntnis und zum Zweiten Gotteserkenntnis. Die Wüste ist ja der Ort, da kannst du dich nicht mehr ablenken. Da bist du auf dich selbst geworfen. Und dann siehst du, wer du bist. Aus dem Grund gehe ich immer ins Kloster, mal eine Woche schweigen, ohne sich ablenken zu können, um mal zu spüren, wer du wirklich bist, ohne dass du dich irgendwie präsentieren musst, zeigen musst, was du alles kannst und was du alles machst und so weiter und so fort. Wir fahren ja diese Woche mit einer ganzen Gruppe hin. Also Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis setzt in der Wüste ein bei Elia. Er sagt es deutlich, ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist ja schon mal was, wenn das ein Mensch erkennt. Die junge Generation, die hatte das Vorrecht, wir wollen es besser machen als unsere Väter. Ist auch ihr gutes Recht, dass sie mit diesem Ansatz ins Leben herangehen. Ich mache es besser oder wir machen es besser als unsere Väter. Und wenn sie dann auch noch erfolgreich sind mit dem, was sie machen, dann ist auch gut. Aber dann kommt eben auch diese gefährliche Stunde nach der heiligen Stunde. Und so ist es jetzt auch bei Elia. Jetzt stellt er fest, ich bin nicht besser als meine Väter. Diese Erkenntnis setzt meistens in der Lebensmitte ein. Wenn man plötzlich merkt, ich verhalte mich ja meinen Kindern genauso, wie sich mein Vater oder meine Mutter mir gegenüber verhalten hat. Die gleichen Fehler, die ich meinen Eltern angekreidet habe, die mache ich ja jetzt selbst, wenn ich meine eigenen Kinder erziehe. Ich bin nicht besser als meine Väter. Die anderen haben es natürlich schon längst gemerkt, die sagen, das hat es alt schon gemacht, jetzt macht es der Junge genauso. Von Mark Twain wird eine schöne Geschichte überliefert. Da kam mal ein 17-Jähriger und erklärte, ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag Streit, er ist so rückständig, hat keinen Sinn für moderne Ideen. Was soll ich machen? Ich laufe aus dem Haus. Mark Twain antwortete, junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt war, war mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten, die entwickeln sich langsamer. Nach 10 Jahren, als ich 27 war, da hatte er schon viel dazugelernt, so dass man sich ganz vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen, heute, wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann frage ich meinen alten Vater. So können die sich ändern. So hat es Mark Twain ausgedrückt. Er hat es gemerkt, ich bin nicht besser als meine Väter. Und ich denke, um nach vorne leben zu können, auch nach so einem Einschnitt, da muss ein Christ an diesen Punkt der Selbsterkenntnis kommen. Ich bin nicht besser als meine Väter. Aber zu dieser Einsicht kommt man eben erst, wenn man in der Wüste ist. Wenn einem die bisherigen Sicherheiten genommen werden. Oder wenn man in eine Leidsituation gerät. Denn im Leid, da zeigt sich tatsächlich, was trägt, was stabil ist, was mich durchbringt. Und was im Leid keinen Stand hält oder keine Grundlage gibt, das hat auch fürs restliche Leben keinen Wert. Also die Wüste ist der Ort, an dem alle Masken abfallen, wo der wahre Kern der Persönlichkeit zum Vorschein kommt, wo man sich und auch anderen nichts mehr vormachen kann. Die Wüste ist der Ort, wo einem Menschen alle Stützen genommen werden, wo man die Illusion auch über sich selbst verliert. Und jetzt passiert das Zweite in der Wüste. Da kann ein Mensch plötzlich die Stimme Gottes vernehmen. Und darum setzt eben in der Wüste auch Gottes Erkenntnis ein. Elia hat mit Gott schon viel erlebt und hat wahrscheinlich auch dieses Lied mitgesungen, was wir vorhin gesungen haben, und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns jemals hindern und so weiter. Da singt man dann ganz begeistert, wenn man auf so einer Erfolgswelle schwimmt. Aber wie gesagt, die Stunde nach der heiligen Stunde, da bewährt sich's erst. Und jetzt kommt er an dem Punkt, wo er Gott nochmal ganz neu erlebt. Und da heißt es im Vers 5, und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation du bist, aber vielleicht ist der eine oder andere von uns jetzt auch in so einer Situation wie Elia. Und demjenigen oder derjenigen möchte ich sagen, wo du am Ende bist, da fängt Gott mit dir neu an. Und zwar mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. So hat es Konrad Eisler ausgedrückt. Wo du am Ende bist, fängt Gott neu mit dir an, mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Wir sehen jetzt hier die Fürsorge Gottes. Gott sorgt sich um den Elia. Gott sorgt für den Elia. Elia will nur noch schlafen, schlafen, schlafen. Und er pennt auch wie so ein Murmeltier. Und jetzt plötzlich kommt diese Gestalt, der Bote Gottes. Einer aus der Ewigkeit in der Gestalt eines Menschen, der kommt jetzt in diese Zeit hinein, in der sich der Elia befindet. Und er kriegt den Elia kaum wach. Und als er dann endlich die Augen und auch die Ohren aufmacht, da hört der Elia keine Strafpredigt, sondern dieses fürsorgliche Wort, steh auf und iss. Und dann steht ein Brot und Wasser in der Wüste für ihn bereit. Gottes Fürsorge. Mit anderen Worten, Gott lässt keinen in der Hitze verdursten und lässt keinen in der Dürre verhungern. Das hat auch schon David erkannt, als er gebetet hat, kennt ihr alle, du bereitest vor mir einen Tisch, wie geht's weiter, im Angesicht meiner Feinde. Das erfährst du erst in der Wüste. Natürlich hätte Elia auch fragen und sagen können, nur Wasser, nur Brot, kein Bier, kein Steak. Aber Gott sagt, mein Wasser, das ich dir gebe, das löscht deinen Durst. Und mein Brot, das ich dir gebe, das stillt deinen Hunger. Damit kannst du zielgerichtet nach vorne leben. Dies genügt dir. Wir haben vorhin schon ein Lied von Albert Frey gesungen. In einem anderen Lied von ihm heißt es, nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Albert Frey hat diesem Geheimnis nachgedacht. Und er hat es eben in diesem Lied so ausgedrückt. Also in der Fürsorge kümmert sich Gott um den Elia. In seiner Fürsorge kümmert sich Gott um seine Leute. Seine Mittel, die sind einfach, aber sie sind genug. Mehr als diese Stärkung braucht der Christ nicht. Und immer dann, wenn wir Abendmahl feiern, geht es um dieses einfache Geheimnis. Mein Brot oder dieses Brot ist mein Leib, für dich gegeben. Dieser Wein ist mein Blut, für dich vergossen. Elia, der hat es noch gar nicht gemerkt, dass er es auch in seiner Wüste mit Gott zu tun hat. Und so erfährt er hier in dieser Stelle auch noch Gottes Seelsorge, nicht nur seine Fürsorge. Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Schau nach vorn. Da kommt noch was. Du bist noch nicht am Ende. Bei ihm gehen immer noch dieses Mühlrad im Kopf rum, umsonst und vergeblich. Aber Gott sagt nochmal zu ihm, steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Du bist nicht am Ende und ich bin mit dir auch noch nicht am Ende. Schau nach vorn. Elia soll Gott nochmal auf eine ganz neue Weise kennenlernen und erleben. Und dann Vers 8 bis 14. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, des Herrn Wort kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und die Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, Geh heraus und tritt hin auf dem Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vom Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Also am Berg Gottes, dem Horeb, dem Sinai, abseits vom Getriebe, vom lauten Getriebe, da offenbart sich Gott dem Elia neu. Und der Elia darf in der Seelsorge Gottes alles sagen, was ihm den Lebensmut und natürlich auch die Lebensfreude nimmt. Und das kommt ja kübelweise auch zum Vorschein. Und er wiederholt sich ständig, immer wieder die gleiche Geschichte. Ich habe das in der Seelsorge auch schon erlebt, dass Menschen immer wieder die gleiche Geschichte erzählen müssen. Das hat sie gefrustet. Das sitzt so tief in ihrer Seele drin. So kommt es auch bei Elia raus. Die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich, armer Mensch, ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und jetzt lernt Elia am Horeb nochmal ganz neu auf Gott zu hören. Er hat sich vorgestellt, dass Gott mit Sturm mal eingreift und alles durcheinander wirft. Er hat sich vorgestellt, dass Gott mit einem Erdbeben eingreift und alles durcheinander wirft. Oder dass er mit Feuer kommt und alles vernichtet. So hat er sich vorgestellt, dass endlich mal dem ganzen Schwindel ein Ende bereitet wird. Da muss doch mal ein Sturm rein, da muss doch mal ein Erdbeben rein, da muss doch mal Feuer rein. Da muss ich doch Gott mal mächtig erweisen. Aber Gott kommt so nicht mehr, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir ausgemalt habe. Ich habe es für mich so formuliert: An der Stelle fängt der Glaube des Elia an, erwachsen zu werden. Kinderglaube ist das, wenn ein Mensch immer meint, jetzt muss Gott massiv eingreifen, alles durcheinander wirbeln. Erwachsener Glaube, der nimmt Gott auf einer ganz anderen Ebene wahr. Gott offenbart sich nicht immer im Sturm, nicht im Erdbeben und im Feuer, so wie ich es mir vorstelle. Sondern Gott offenbart sich hier, sagt er zwar nicht direkt, ich bin da. Ich bin da. In deiner Situation, ich kenne dich. Und du hast noch einen weiten Weg vor dir und ich habe noch einen Auftrag für dich. Und so erlebt Elia ein drittes eben noch, nämlich die Vorsorge Gottes. Vers 15 bis 18. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Also kümmere dich um deinen Nachfolger. Deine Zeit läuft ab. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. So sorgt Gott vor. Elia muss wieder zurückgehen an dem Platz, von dem er geflohen ist. Und Elia lernt hier, Gott sieht weiter, als ich sehen kann. Auch wenn vor mir die Zukunft völlig verdunkelt ist. Gott sieht weiter. Und dort, wo sich Elia alleine sieht, da sagt Gott, ich will übrig lassen 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Du bist nicht der Einzige, der übrig geblieben ist. Es sind noch 7000 andere auch da. 1 zu 7000. Oder 1 plus 7000. Das heißt, es gibt noch eine ganze Reihe Leute um dich herum, die haben sich nicht dem politischen und dem medialen Mainstream einfach ergeben. Die sind wach. Die nehmen das, was hier in diesem Land geschieht, sehr wach wahr. Die lassen sich nicht einschüchtern. Die beugen ihre Knie nicht. Du bist nicht allein. Auch wenn du es meinst. Und so erlebt Elia in dieser Lebenskrise die Fürsorge, die Seelsorge und die Vorsorge Gottes. Er, der seine Hand an den Pflug des Reiches Gottes gelegt hat, der sich was vorgestellt hat, wie das werden wird, wenn ich mal das Ruder übernehme, wenn ich mal die Furchen ziehe, der an den Punkt gekommen ist, wo er zurücksieht. Und da sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist eben nicht geeignet, geschickt für das Reich Gottes. Und deshalb kommt Gott mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Auch für dich wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Wunder, dass du uns siehst in unseren Wünschen, in unseren Vorstellungen, wie alles zu sein und zu laufen hat. Und dass du uns aufrichtest mit Brot und Wasser in deiner Fürsorge. Dass du uns einlädst, alles auszusprechen in deiner Seelsorge. Und wir danken dir, dass du uns einen Auftrag gibst, der nach vorn gerichtet ist, mit deiner Vorsorge. Wir preisen dich darüber. Wir loben dich darüber. Wir beten dich darüber an. Und du weißt auch, wo wir persönlich uns in solchen Situationen befinden, wo wir davonlaufen oder innerlich auch davongelaufen sind. Ich danke dir, dass du jeden von uns auf deine Weise einholst. Und du weißt jetzt auch, was in dieser neuen Woche vor uns liegt. Wir danken dir, dass du mit uns gehst und dass du uns in eine Schar von Brüdern und Schwestern hineingestellt hast, die ihre Knie nicht gebeugt haben, auch vor dem, was in unserer Zeit uns die Lebensfreude nehmen will. weil es um die Corona-Pandemie und die ganzen Maßnahmen, wir danken dir, dass sie jetzt aufhören sollen. Du weißt aber auch die Angst, die umgeht bei uns und in unserem Land wegen dem Krieg in der Ukraine. Herr, erbarme du dich und erweise du dich in deiner Fürsorge, in deiner Seelsorge, in deiner Vorsorge, auch in dieser Zeit als der lebendige Herr, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Hab Dank, dass du es tust. Amen.